Aber messen muss sich jeder Preisochse in Darmstadt an diesem Büchner. Und sowas tut weh.
Mit dem Namen Büchners verbunden ist etwas ganz Wunderbares.
Ein Feuerkopf und der modernste Dichter seiner Zeit. Unverändert modern.
Wolf Biermann, 1991. Volker Braun, im Jahr 2000. Alexander Kluge, 2003. Fast alle Dichter, die den renommiertesten Literaturpreis für deutschsprachige Autoren, den Büchnerpreis, erhalten haben, beziehen sich auf den Namensgeber dieser Auszeichnung. Das ist nicht nur eine Pflichtübung, die diese Schriftsteller in ihre Preisrede einbauen, sondern man spürt, wie viel ihnen Büchner bedeutet. So schmal das literarische Werk des jung verstorbenen Georg Büchner ist, so gewaltig ist seine Wirkung bis in die Gegenwart.
Also der Hans Meyer hat das mal sehr schön auf einen Begriff gebracht und hat nämlich vom Büchner-Bazillus in der deutschen Literatur gesprochen. Davon war ja auch er selber infiziert. Also man kann wirklich sagen, jeder zweite deutsche Dichter und jede dritte deutschsprachige Dichterin ist mit diesem Bazillus geimpft. Und das geht 1840 los. Beschränkt sich gar nicht auf Drama, sondern geht rüber bis in die Lyrik eines Georg Herweg. Und dann geht es über Hauptmann und Bahnwärter Thiel und andere Novellen und über Wedekind, Frühlingserwachen und Brecht geht es einfach weiter bis in die moderne Literatur.
Bis zu Peter Schneiders Erzählung Lenz aus dem Jahr 1973 oder den Theaterstücken des englischen Dramatikers Simon Stevens. Der Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Büchnerbiograf Jan-Christoph Hauschild hat sich mit vielen Aspekten von Büchners Werk beschäftigt. Unter anderem mit dessen Modernität, die Hauschilds Meinung nach auf drei Fundamenten ruht. Der politische Autor und Revolutionär Büchner, der im hessischen Landboten gegen die Unterdrückung der verarmten Landbevölkerung kämpfte. Der Forscher Büchner, der den naturwissenschaftlichen mit dem dichterischen Blick zu verbinden wusste. Und schließlich drittens Büchner, der Schöpfer einer neuen literarischen Sprache, die weit über seine Zeit hinausweist. Was so modern an Büchner ist?
Könnte man mit einem Satz von Heiner Müller beantworten, der gesagt hat, Lenz, das ist Prosa aus dem 21. Jahrhundert. Und als er das gesagt hat, schrieben wir noch das 20. Jahrhundert. Für Heiner Müller war der Lenz ein Prosatext, den unsere Gegenwart noch nicht eingeholt hatte. Jetzt muss man aber auch ein bisschen erklären, woran das liegt. Das gilt auch für Woyzeck. Es sind Fragmente. Und wenn Büchner Lebenszeit gehabt hätte, diese Fragmente zu vollenden, hätten die, das behaupte ich einfach mal, nicht mehr diese Modernität, diese scheinbare Modernität gehabt, die sie halt notgedrungen haben, weil es unfertige Texte sind und weil das Unfertige gerade daran, das Raue, das Rohe, das ist, was uns bis heute interessiert.
Dass Büchners Werke fragmentarisch blieben, war keine bewusste Entscheidung, sondern hatte viel mit Büchners Lebenssituation zu tun. Der Anfang 20-Jährige war mit medizinischen und biologischen Forschungen beschäftigt und arbeitete bereits als Hochschullehrer. Literatur war zunächst ein Hobby für ihn. Die wenigen Werke, die er in der kurzen Lebensspanne schuf, sollten aber von größter Bedeutung und Modernität sein. Walter Kappacher, Büchner-Preisträger im Jahre 2009, entdeckte das schon als junger Mann.
Als ich den Lenz in den 60er Jahren zum ersten Mal las, hatte ich das Gefühl, dass ich, was den Prosastil betrifft, endlich in der Moderne angelangt war. Nicht einmal die Prosa Franz Kafkas, meines Idols, hatte mich dermaßen beeindruckt. Nur bei Beckett empfand ich später ähnlich. Er hat die geläufigen Tonarten um einige Schraubenwindungen weiter radikalisiert.
Er aß wenig. Halbe Nächte im Gebet und fieberhaften Träumen. Ein gewaltsames Drängen und dann erschöpft zurückgeschlagen. Er lag in den heißesten Tränen und dann bekam er plötzlich eine Stärke und erhob sich kalt und gleichgültig. Seine Tränen waren ihm dann wie Eis. Er musste lachen. Je höher er sich aufriss, desto tiefer stürzte er hinunter.
Büchner ist mit seiner Novelle Lenz vermutlich der erste Dichter, der die moderne Technik der Montage angewendet hat.
Dass gerade die Schriftstellerin und Sprachartistin Friederike Mayröcker sich in ihrer Büchner-Preisrede aus dem Jahr 2001 ausdrücklich zu Georg Büchner als einem ihrer Vorbilder bekennt, ist besonders interessant. Gilt ihr Werk, vor allem ihre Lyrik, doch als avantgardistisch und verschlüsselt. Aber Friederike Mayröcker befindet sich in bester Gesellschaft. Büchners Lenz-Novelle bewegt nun schon seit fast 200 Jahren die Schriftstellergemüter. Nicht nur, weil hier ein psychisch kranker Literat im Mittelpunkt steht, sondern auch, weil es Büchner gelungen ist, die verzerrte Wahrnehmung des kranken Gemüts sprachlich plastisch zu rekonstruieren. In einem zuckenden Stil zerrissenen Sätzen, paradoxen Formulierungen und grandiosen Bildern.
Müdigkeit spürte er keine. Nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte. Es drängte in ihm, er suchte nach etwas wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts.
Der Anfang von Peter Schneiders Lenz greift nicht nur Büchners Traummotiv auf, um es zum Albtraum zu steigern. Er lässt sich auch auf Büchners Ton- und Sprachrhythmus ein.
Morgens wachte Lenz aus einem seiner üblichen Träume auf. Er war mit L kilometerlang in einem Förderkorb durch ein Gebäude ohne Türen und Fenster gefahren. Um sie herum nichts als Wände. Dann war er einen dunklen Schacht hinuntergefallen, viele hundert Meter tief, ohne aufzuschlagen. Ein Fließband hatte ihn aufgenommen, das seinen Sturz in einen waagerechten Flug nach vorn verwandelte.
Lenz nimmt zum ersten Mal in der deutschen Literatur einen psychischen und dadurch auch sozialen Grenzgänger ins Visier und stellt ihn uns vor Augen. Das waren Sachen, die waren zu seiner Zeit nicht denkbar, die wurden auch von der zeitgenössischen Literaturkritik verdammt, weil man meinte, der Wahnsinn gehört nicht ins Feld der Literatur. Aber als ein paar Jahrzehnte vorbeigegangen waren, hat man gestaunt über diesen Vorläufer. Und Leute wie Döblin und Heim, Hofmannsthal und Trakl haben dieses Thema aufgegriffen.
Gerhard Hauptmanns »Bahnwärter Thiel« und Frank Wedekinds »Frühlingserwachen«, Georg Heims Novelle »Der Irre« und Alfred Döblins Novelle »Die Ermordung einer Butterblume« sähen ohne Büchners Lenz anders aus. Vielleicht gäbe es sie auch gar nicht. Ähnlich intensiv wie der Lenz hat auch Dantons Tod auf nachfolgende Schriftstellergenerationen gewirkt. Ob Zuckmeyers »Des Teufels General«, Kästners »Schule der Diktaturen« oder Peter Weiß »Marat Sade«, ohne Büchner sind diese und viele andere Stücke und Texte so nicht vorstellbar. Das gilt auch für einen der bedeutendsten und selbst wiederum wirkungsmächtigsten deutschen Romane.
Nehmen Sie Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz. Der hat also eine Aufführung des Stücks gesehen. Es sind solche Collage-Methoden, es sind regelrechte Zitate von Volksliedern, die sich schon bei Büchner finden, die der Döblin dann in seinen Roman gepackt hat. Das ist einfach mit Händen zu greifen.
Und der ebenfalls mit dem Büchner-Virus infizierte Bert Brecht schrieb am 4. Oktober 1921 in sein Tagebuch:
Danton Büchners im Stadttheater. Ein großartiges Melodrama. Ohne die Shakespeare'sche Plastik, nervöser, vergeistigter, fragmentarischer. Ein ekstatisches Szenarium, philosophisch ein Panorama. Dergleichen ist kein Vorbild mehr, aber kräftige Hilfe.
Weitaus weniger wirkte Büchners Lustspiel Leonce und Lena auf die folgenden Schriftstellergenerationen. Hugo von Hofmannsthal bezog sich mit seiner Komödie Silvia im Stern ausdrücklich auf das Lustspiel. Wiederentdeckt oder für sich neu entdeckt hat Leonce und Lena dann aber der Frankfurter Schriftsteller und Büchner-Preisträger des Jahres 2004, Wilhelm Genazzino.
Am bedeutsamsten ist für uns heute ausgerechnet ein Lustspiel, Leonce und Lena. Denn in diesem Lustspiel tritt ein Leiden auf, das im Laufe der Zeit an Einfluss immer mehr zugenommen hat. Das Leiden an der Langeweile. Bei Büchner wird Langeweile nicht vertrieben, sondern angenommen. Von dieser Errungenschaft sind wir meilenweit entfernt.
Die tiefsten Spuren im kollektiven literarischen Gedächtnis hat aber sicherlich der Woyzeck hinterlassen.
Der Woyzeck vor etwa 80 Jahren geschrieben, unbekannt. Und wie vieles macht er unnütz, was man laut und begeistert begrüßt hat, wie viele spätere. Hier geht ein Weg. Ja, ich möchte fast sagen, hier geht der Weg.
Notierte der sensible Lyriker Rainer Maria Rilke am 30. August 1915 in sein Tagebuch.
Ich glaube, der Text, der nie veralten wird, ist einfach Woyzeck. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das, was dem Fragmentcharakter geschuldet ist. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine das Thema, was Büchner da angeschlagen hat, soziale, psychische Grenzgänger, unser Umgang mit ihnen, Eifersucht und was daraus erwachsen kann, Männerrivalität, Frauenrivalität. Also dieser Text ist einfach so vollgepackt, das wird die Menschen noch in, ich wage mal die Prognose, 1000 Jahren beschäftigen.
Immerzu, still. Musik? Hey, was? Was sagt ihr? Lauter, Stich. Stich die Zickwolfin tot? Stich die Zickwolfin tot. Soll ich? Muss ich? Hör ich's da auch? Sagt's der Wind auch? Hör ich's immer zu. Stich tot.
Der Dramatiker Heiner Müller findet für die Wirkung von Büchners Woyzeck folgendes Bild.
Die Wunde Heine beginnt zu vernarben, schief. Woyzeck ist die offene Wunde. Woyzeck lebt, wo der Hund begraben liegt. Der Hund heißt Woyzeck.
Was den Woyzeck so modern macht, das ist mit Sicherheit seine offene Form. Die Abkehr von der klassischen Dramenstruktur hin zur losen Szenenfolge. Dazu kommt die Vermischung der verschiedensten Redeweisen und Sprachstile bis hin zum Märchen. Modern aber ist vor allem die Figur des Woyzeck selbst. Sie hat Büchners Zeitgenossen ebenso sehr vor den Kopf gestoßen, wie sie nachfolgende Schriftstellergenerationen beflügelt und sein Publikum bewegt hat. Büchners Modernität, sie beruht auf Grenzüberschreitungen. Nicht nur politisch, auch thematisch, sprachlich und psychologisch zielt sein Werk aus dem 19. direkt ins 21. Jahrhundert.
Man kann die Dichtungen als Krankengeschichten lesen. Dantons Tod, Fieberkurve der Revolution. Im Lenz löst sich eine Persönlichkeit allmählich auf. In Leonce und Lena wird ein ganzes Regime verrückt. Und in Woyzeck eben wird ein Totschlag untersucht auf seine Gründe, auf seine Ursachen. Also quasi, wenn Sie es medizinisch fassen, die Pathogenese dieses Eifersuchtsmordes.
Dichtungen als Krankengeschichten. Krankengeschichten als Dichtung. Auch hier weist Georg Büchner weit voraus. Auf Thomas Mann und Marcel Proust. Auf Arthur Schnitzler und Thomas Bernhard. Und. Und auch auf den Büchner-Preisträger des Jahres 1984, Ernst Jandl.
Ein Motiv aus Georg Büchners Woyzeck. Der Satz. Man schneidet sich an ihm. Das Wort. Man schneidet sich an ihm. Der Laut. Die Sprache. Man schneidet sich an ihr.